HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind, guten Tag.
Wenn es nämlich um die Zuwanderung, um den Erhalt unserer Kultur, unserer Identität geht, wenn es um den Schutz unserer Heimat geht, Frau Randy Wagner, dann muss ich Ihnen sagen, dann dämmert es bei Ihnen nicht.
Aber Herr Kicki, was haben Sie konkret in 18 Monaten gemacht, um die Flüchtlingsproblematik wirklich zu lösen? Sie kultivieren die Flüchtlingsproblematik wie ein Pflänzchen.
Wir haben eine tolle Regierungszusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei gehabt.
Ja, wenn vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, im Jahr 2019, das Klimathema hat Chancen, das Top-Thema in einer Nationalratswahl zu werden, da hätten damals viele gesagt, das kann nicht sein. Dann sieht man, wie viel sich verändert hat in nur zwei Jahren.
Jetzt mit dem Hackerangriff, mit dem Stehlen und Verfälschen von Daten, um einfach die mediale Berichterstattung zu manipulieren, das ist natürlich eine vollkommen neue Dimension.
Die Zusammenarbeit war eine sehr gute, die Teamleistung war eine sehr gute. Auslöser war das Video, warum wir jetzt wieder wählen.
Welche Koalition die richtige ist, das werden wir uns nach der Wahl anschauen müssen. Die FPÖ sendet sehr unterschiedliche Signale aus.
Kurz ist Machtgier. Der Kurz ist nur Machtgier. Aber das wird ihm nicht gelingen. Der Kurz kann mit SPÖ nicht, mit der will er nicht. Mit Grün und Neos geht es nicht aus. Er kann nur mit den Freiheitlichen.
Naja, werden wir sehen. Sicher ist, die parteilose Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein wird nach der Nationalratswahl nicht mehr lange Bundeskanzlerin von Österreich sein. Sehr wahrscheinlich ist, ihr Nachfolger wird der eben schon titulierte Vorgänger sein, Sebastian Kurz. Die ÖVP von Sebastian Kurz liegt deutlich vorne. Die rechte FPÖ verliert trotz Ibiza-Affäre erstaunlich wenig, dafür aber die Sozialdemokraten, Grüne und Liberale legen zu. Der heilige Sebastian, wie die Österreicher ihren Ex-Kanzler nennen, weil er nie an etwas schuld ist, könnte sich also aussuchen, mit wem er koaliert. Aber wer möchte mit ihm koalieren? Ein Motto im Wahlkampf ist, alle gegen Kurz, mit üblen Gerüchten, über eine Porno-Vergangenheit, Spott über eine etwas liebedienerische Biografie und Enthüllungen zum grenzwertigen Umgang der ÖVP mit Spenden. Entsprechend inszeniert sich der Ex-Kanzler dann auch als Opfer von Kampagnen, spielt seine Popularität aus und lässt die Wahl als lästige Pflichtübung erscheinen, damit er endlich wieder regieren kann. Sachthemen spielen eher keine Rolle und man könnte sich schon fragen, wozu ein medial intensiver, manche sagen auch schmutziger Wahlkampf geführt werden muss, nur damit sich nichts oder nicht viel ändert. Kurz weg und wieder da, Österreich vor der Wahl. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir erstmal an mit dem Wahlkampf in Österreich. Andrea Beer, eine unserer Korrespondentinnen in Wien, nimmt uns mit nach Niederösterreich.
Im Bäuerinnenladen in Dobersberg ist heute einiges los. Er liegt rund 130 Kilometer nordwestlich von Wien, mitten im niederösterreichischen Waldviertel. Ingrid Kraus hat den Bäuerinnenladen vor knapp zwei Jahren mitgegründet. Sie ist Mitte 50 und Bäuerin aus Überzeugung. Niederösterreich grenzt im Westen an Wien und war für die ÖVP jahrzehntelang ein absolutes Heimspiel. Die Partei dominierte das vorwiegend ländliche Bundesland. Bei Wahlen konnten sich die Konservativen vor allem auf die Weinbauern und Landwirte stützen. Für Ingrid Kraus gilt das immer noch.
Ich wünsche mir der ÖVP.
Begrüßen wir bei uns Karl Nehammer.
Wahlkampfauftakt der österreichischen Volkspartei Anfang September 2019 in Wien.
Und Sebastian Kurz.
Die Konservativen treten an als Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Und der 2-Meter-Mann Vitali Klitschko wird als schlagkräftige Unterstützung angekündigt.
Hier unten bin ich, hallo.
Grüß Gott.
Vitali Klitschko war früher Profiboxer und er ist heute konservativer Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Ich freue mich schon wieder in Österreich zu sein, freue mich hier in Wien zu sein und freue mich alle zu sehen und meinen langjährigen Freund Sebastian zu sehen und ihm, wenn darf ich, unterstützen.
Vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 29. September liegt die ÖVP landesweit je nach Umfrage zwischen 33% und 35% und damit unangefochten auf Platz 1. Rund drei Monate, nachdem die Koalitionsregierung der ÖVP mit der rechten FPÖ vom Parlament abgewählt wurde, wegen der Ibiza-Affäre.
Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich dazu sagen kann, ist, da hat uns einer Gewinner auftreten.
Der damalige FPÖ-Chef und spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache war im Sommer 2017 auf der Baleareninsel Ibiza verdeckt gefilmt worden. Bei einem Treffen mit einer vermeintlich russischen Oligarchennichte stellte Strache dieser unter anderem Staatsaufträge in Aussicht. Der Skandal war perfekt, die Regierungskoalition platzte und die Regierung Kurz war nach rund 1,5 Jahren Geschichte.
Wir starten heute in Wien, dann geht's ab ins Burgenland nach Oberbullendorf. Danach geht's weiter nach Graz.
Von Wien aus zieht der Wahlkampftross von Sebastian Kurz also weiter durch die 9 Bundesländer in Österreich und macht auch in Niederösterreich Station. Zurück nach Dobersberg in den kleinen Bäuerinnenladen im Waldviertel. Der erste Kundenschwung ist durch und so hat auch Martina Rohmann ein bisschen Zeit. Die Landwirtin aus Rappholz verkauft an diesem Vormittag und sie ist ebenfalls ein engagiertes Mitglied im Bäuerinnenladen und liefert vor allem Gemüse.
Also ich will ÖVP. Sie ist für die Wirtschaft, es wird doch auf das geschaut. Ich hoffe, dass auf uns Bauern auch nicht ganz vergessen. Ich hoffe, dass sie beim Finden, der was mit einer Koalition eingeht, weil ich... Es wird sich nicht ausgehen, alleine.
Von den Konservativen wünscht sich Martina Roman keine Wiederauflage der Koalition mit den Rechten. Zum Ibiza-Skandalvideo von Ex-FPÖ-Chef Strache meint die Landwirtin dies.
Es ist irgendwie lustig, dass man sich da filmen lässt. Aber ja, die Partei ist für mich nicht wirklich von Bedeutung. Also die sind halt da, aber es braucht es keiner.
Die sind halt da, aber die braucht keiner, sagt sie und meint die FPÖ. Doch die Partei, die sie bisher gewählt hat und auch nun wieder wählen wird, die brauchte die FPÖ zum Regieren und das schon 3-mal. 2-mal unter ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel und 1-mal unter ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz. Aber ein nächstes Mal wird es wohl nicht geben, denn derzeit arbeiten die beiden Ex-Koalitionspartner deutlich gegeneinander. Ich war gerade in Österreich und habe dort auch einiges vom Wahlkampf gesehen, schon mal, weil man ihn gar nicht übersehen kann. Und wenn es in den Gesprächen dann darum ging, dann war immer die Rede vom schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten. Rainer Nowak, Chefredakteur der österreichischen Zeitung Die Presse. Erstmal guten Tag.
Guten Tag.
Schreiben Sie über den schmutzigsten österreichischen Wahlkampf aller Zeiten?
Ehrlicherweise schreibe ich darüber nicht, weil ich denke, er ist so schmutzig wie einige zuvor und vermutlich gar nicht so schmutzig wie vielleicht einige, die noch auf uns zukommen werden. Es gab schon in Österreich gab es immer eine Tradition, vor allem in den letzten 10, 20 Jahren, dass die Wahlkampfwahlkämpfe die Spur härter geführt werden und die Spur persönlicher als etwa in Deutschland.
Also das ist quasi schon eine Tradition. Diesen Wahlkampf gibt es überhaupt nur, weil ein heimlich mitgeschnittenes Gespräch mit einer fiktiven russischen Millionärerbin den damaligen FPÖ-Chef Strache unmöglich gemacht hat. Das heißt, die ganze Wahl hat einen schmutzigen Ursprung. Was ist jetzt an Enthüllungen so noch zu spüren? Kommt da jetzt noch jeden Tag was?
Also ja, genau das, wie Sie das formuliert haben, ist es richtig. Also das ist ein Wahlkampf, den bis auf die Grünen, die wieder den Wiedereinzug in den Nationalrat schaffen dürften, ist das ein Wahlkampf, den eigentlich keine einzige Partei wirklich wollte. Selbst die oppositionelle Sozialdemokratie wurde am falschen Fuß erwischt und hat Schwierigkeiten und wird wahrscheinlich ihr altes Ergebnis gar nicht mehr erreichen, sondern sogar verlieren. Und ja, es sind täglich kleine neue Enthüllungen. Wir bringen heute oder jetzt gerade zu dieser Stunde Enthüllungen über das üppige Spesenkonto von eben Heinz-Christian Strache, dem die Freiheitliche Partei über Jahre Teile der Wohnung gezahlt hat und 10.000 Euro pro Monat Spesen offen gelassen hat. Also da gibt es noch vieles und da kam einiges. Auch die regierende Volkspartei oder die eben bis zum Wahlbruch regierende Volkspartei unter Sebastian Kurz wurde von sogenannten internen Leaks, von einem Hackerangriff betroffen. Und da wurden dann Buchführungsdetails bekannt, dass die Partei im Wahlkampf wesentlich mehr ausgegeben hat, als eigentlich erlaubt oder vorgesehen war. Und das ergibt einen Wahlkampf, wo vor allem auch über den Wahlkampf gesprochen wird.
Aber nutzen Enthüllungen denn überhaupt etwas in diesen harten Wahlkämpfen in Österreich, die Sie ja schon apostrophiert haben? Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bietet einer vermeintlichen Millionenerbin Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe an, aber das ficht die FPÖ irgendwie überhaupt nicht an. Oder lässt sich da aus den Umfragen etwa ein gravierender Einbruch bei den Freiheitlichen erkennen?
Ein Einbruch schon, gravierend wird er nicht sein. Das liegt aber auch daran, dass Strache zurückgetreten ist und die Partei auf Distanz zu ihm gegangen ist. Und das etwas, was für Österreich nicht sehr positiv klingt, man hat fast den Eindruck, dass viele Wähler der Freiheitlichen Partei den Eindruck haben, es sei ganz normal, so aufzutreten und so zu sprechen und so zu prahlen, wie das Heinz-Christian Strache getan hat. Dazu kommt noch, dass gerade in der Beginnphase nach der Veröffentlichung dieses Videos eine Infantilisierung in Österreich herbeigeführt worden ist durch die sozialen Netze, durchs Internet. I'm going to Ibiza war ein wahrer Sommerhit. Also das Ganze wurde wie typisch Österreich leider auch verblödelt und hat eigentlich die eigentliche Korruptions-, die eigentliche wirklich strafrechtliche, zumindest theoretisch strafrechtliche Relevanz mitunter verschwinden lassen.
Schade, das ist mir ist es sympathisch, das Verblödeln von solchen Geschichten. Aber natürlich haben Sie recht, das verdeckt das Ganze natürlich. Und die ÖVP von Sebastian Kurz, Sie haben es eben schon angesprochen, geht offenbar auf illegale Art und Weise mit dem eigenen Geld um. Aber das scheint Sebastian Kurz auch nicht viel zu schaden, oder doch? Gibt's da eine Delle?
Ja, illegal ist sie nicht umgegangen mit dem Geld, sondern vielleicht ein bisschen großzügig bis verschwenderisch, wenn es um Ausgaben ging. Und es gibt in Österreich eine Wahlkampfkosten-Obergrenze. Die haben bei der letzten Wahl gleich die drei größten Parteien nicht eingehalten und das offenbar mit Anlauf. Und da ist die ÖVP natürlich am stärksten betroffen gewesen. Mittlerweile wissen wir auch, dass mehrere sehr reiche Industrielle in Österreich quasi gesetzlich legal das Gesetz umgangen sind, indem sie immer knapp unter 50.000 Euro überwiesen haben und das mehrmals und damit einer der Höchstspendengrenze umgehen konnten. Mittlerweile gibt es eine neue, solche Spenden sind mittlerweile auch nicht mehr erlaubt. Nein, bisher in den Umfragen zumindest hat das alles Sebastian Kurz noch nichts anhaben können. Er liegt bequem breit voran, vor der Sozialdemokratie, vor der Freiheitlichen Partei. Und wenn nach allen Regeln der Kunst, wenn nicht noch eine weitere Ibiza-Videobombe platzt, dürfte er der nächste Platz 1 sein.
Mhm. Wenn es nicht so wirklich um Seriosität geht, nicht um Gesetzestreue im österreichischen Wahlkampf, worum geht es denn dann eigentlich? Gibt es Themen, die Sie erkennen, die diesen Wahlkampf prägen?
Also das inhaltlich stärkste Thema war, wie das in vielen Ländern zurzeit der Fall ist, natürlich der Klimawandel. Deswegen werden die Grünen auch in den Nationalrat, ins Parlament zurückkehren. Und das war auch das prägende Thema in allen TV-Duellen, in allen TV-Diskussionen, die, ein großer Unterschied zu Deutschland, in Österreich ja fast inflationär sind. Also man muss sich das so vorstellen, da gibt es mehrere Elefantenrunden, da gibt es ständige TV-Duelle, da treffen die einzelnen Kandidaten in mehreren TV-Kanälen ständig aufeinander. Und ja, das bestimmende Thema war der Klimawandel, eben die Transparenz bzw. Nicht-Transparenz im österreichischen Parteiengeschäft und in der Finanzierung und dann natürlich die üblichen Themen, die uns in den letzten Jahren auch beherrscht haben, also Migration, Integration, Sicherheit und der Wirtschaftsstandort Österreich.
Ich freue mich sehr, dass es da doch noch tatsächlich Inhalte gibt. Vielen Dank. Rainer Nowak, Chefredakteur der österreichischen Zeitung Die Presse, der jeden Tag ein Briefing in seiner Zeitung zum Wahlkampf schreibt. Kurz weg und wieder da, Österreich vor der Wahl, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Thomas Bernhard, dem österreichischen Schriftsteller, der dafür bekannt ist, dass ihm sein Heimatland ganz besonders verhasst war. Er hat seine Landsleute verachtet, ihre Verlogenheit gegeißelt und er hat sich auch die einzelnen Städte Österreichs vorgenommen und sie im Einzelnen abgekanzelt. Aus Thomas Bernhards Städtebeschimpfungen hier ein Absatz über die Stadt Salzburg.
Je schöner eine Stadt ihrem Anschein nach ist, desto verblüffender ist ihr wirkliches Gesicht, das sie unter der Fassade verbirgt. Gehen Sie in irgendein Restaurant in Salzburg. Auf den ersten Eindruck lauter brave Leute. Hören Sie Ihren Tischnachbarn aber zu, entdecken Sie, dass sie nur von Ausrottung und Gaskammern träumen. Gestern noch haben sich drei Menschen in die Salzach geworfen. Man sagte, es sei der Föhn. Aber ich weiß, dass in dieser Stadt etwas körperlich auf den Menschen lastet und sie schließlich zerstört.
Natürlich darf Mozart nicht fehlen, wenn es um Salzburg geht. Allerdings gehörte Salzburg zu Mozarts Zeiten überhaupt nicht zu Österreich. Mozart war also gar kein Österreicher. Aber wer will das schon wissen? Die Kolleginnen und Kollegen im ARD-Studio Wien haben sich den Wahlkampf in Österreich nicht nur in Wien angeschaut, sie sind quer durchs Land gefahren, um auch aus anderen Städten und aus der Provinz zu berichten. Clemens Fehrenkotte hat sich den Auftritt der Freiheitlichen, also der FPÖ, in der Steiermark angeschaut und angehört.
Feldbach im Südosten der Steiermark. Es ist kurz vor 10 Uhr. Auf dem Kirchplatz stellen die lokalen FPÖ-Wahlkampfhelfer Tische und Bänke auf. Am Getränkestand wird bereits Freibier ausgeschenkt. Auf dem Podium üben schon einmal die Untersteirer, eine Volksmusikgruppe aus dem benachbarten Slowenien.
Eins ist sicher, am 29. September ganz wichtig, FPÖ und noch einmal FPÖ. Auch für uns Musiker ist so, wir haben FPÖ im Herz, weil die hinten unserer Kultur stehen. Und
die FPÖ war von der politischen Haltbarkeit ihrer Koalition mit Sebastian Kurz und seiner Volkspartei überzeugt. Zumindest für einen längeren Zeitraum als die 17 gemeinsamen Regierungsmonate. Doch Ibiza änderte alles, vor allem für die FPÖ. Friedrich Geiger aus Feldbach lässt für einen Augenblick sein Brathindel ruhen und macht aus seinem Herzen keine Mördergrube.
Der Herr Strache hat einen Fehler gemacht. Der Strache wurde dann abgesetzt, hat sich entschuldigt bei den Österreichern.
Liebe Freunde, danke, dass ihr so zahlreich wie auch vor 2 Jahren gekommen seid. Und ich freue mich wirklich sehr, heute bei euch zu sein. Und liebe Freunde, wenn ihr die Medienberichterstattung der letzten Wochen und Monate euch anschaut, was die Zeitungen so geschrieben haben, na bitte, wer hätten geglaubt nach diesem turbulenten Mai, dass wir heute hier in Feldbach stehen, in dieser großen, großen Anzahl auch wieder hier sind.
Bis Ende Mai war Mario Kunasek, der 43-jährige FPÖ-Parteichef in der Steiermark, österreichischer Verteidigungsminister. Doch Straches Ibiza-Video beendeten seine Amtszeit und die seiner engsten Parteifreunde Herbert Kickl und Norbert Hofer buchstäblich über Nacht. Das parteiinterne Vakuum sucht nunmehr das neue Duo Herbert Kickl und Norbert Hofer zu füllen, wobei die Rollenverteilung eindeutig vergeben ist. Hofer als das verbindlich, vermeintlich moderate Gesicht der Freiheitlichen, der 2 Wochen vor den Parlamentswahlen mit über 98% der Stimmen auf dem FPÖ-Parteitag in Graz zum neuen Vorsitzenden gewählt worden ist und Ex-Innenminister Kickl bis Herbst 2017 Generalsekretär der FPÖ als angeblich zu Unrecht geschasster Hardliner, der für die Abteilung Attacke zuständig ist, wie hier beim Wahlkampfauftakt der FPÖ in Linz.
Es gibt welche, die für die Heimat eintreten, das sind wir. Und dann gibt es andere, die auf die Heimat eintreten. Das sind die linken Vögel, die mich als Innenminister entfernt haben.
Die Selbststilisierung als Opfer des Establishments, ein recht angestaubter Griff in die rechtspopulistische Mottenkiste, gehört zum Wahlkampfrepertoire des ehemaligen FPÖ-Innenministers. Bei Kickl ist es klar, sein Hauptfeind heißt Sebastian Kurz und niemand im beißfesten FPÖ-Lager attackiert den ehemaligen Koalitionspartner so sehr wie der Ex-Innenminister. Bei einer unverändert starken politisch-programmatischen Übereinstimmung zwischen den vorerst geschiedenen Parteipartnern strebt die FPÖ eine Neuauflage der alten schwarz-blauen Regierung an. Die FPÖ kann inzwischen auf eine Stammwählerschaft von rund 20% setzen, die keine Probleme mit der politischen und ideologischen Verbundenheit von FPÖ-Funktionären mit der rechtsextremen identitären Bewegung hat.
Wahlkampf gegen den einstigen Koalitionspartner, gegen die ÖVP und den Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Das macht die FPÖ in Österreich, wie wir eben gehört haben. Katrin Steiner-Hämmerle, Professorin für Politikwissenschaft an der Fachhochschule Kärnten in Villach. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Schauen wir mal auf den, gegen den die FPÖ da derzeit Wahlkampf macht. Ohne diesen Sebastian Kurz wird wohl nichts gehen, wenn die Stimmen ausgezählt sind am Sonntag in Österreich. Noch aber machen alle irgendwie Wahlkampf gegen ihn. Weshalb eigentlich? Was macht Sebastian Kurz zur Angriffsfläche für alle anderen, auch für den ehemaligen Koalitionspartner?
Generell muss man sagen, es macht immer Sinn, den Stimmenstärksten anzugreifen, weil da am ehesten auch vielleicht Wähler zu gewinnen sind, weil die größte Gefahr auch für Sebastian Kurz ist ja, dass auch viele ÖVP-Anhänger der Meinung sind, das Rennen wäre eh schon gelaufen. Und vielleicht ist es entscheidender, einen künftigen Juniorpartner zu stärken, als wie die ohnehin schon als Sieger feststehende Partei. Also dem versucht natürlich Sebastian Kurz sehr entgegenzuwirken, aber genau hier setzen die anderen Parteien an. Die Freiheitliche Partei insbesondere natürlich, indem sie warnt. Sebastian Kurz könnte ja eventuell auch mit der Grünen Partei dann eine linke Koalition eingehen und damit versucht, die eigenen Anhänger zu mobilisieren. Aber Sie haben ganz recht, wahrscheinlich ist die spannende Frage nächsten Sonntag nicht, wer wird die Wahl gewinnen, sondern mit wem wird Sebastian Kurz in Zukunft regieren.
Die FPÖ-Politiker sind nicht schuld daran, dass es jetzt schon wieder Wahlkampf gibt in Österreich, haben wir eben gehört. Da hat einer einen Fehler gemacht und die anderen sind jetzt alle Opfer. Das kennen wir schon von den Rechten, kennen wir auch aus Deutschland. Aber auch Sebastian Kurz ist jetzt neuerdings Opfer. Zwei österreichische Zeitungen haben Material veröffentlicht, das den illegalen Umgang der ÖVP mit Parteigeldern belegen soll. Und jetzt ist Sebastian Kurz ebenfalls Opfer, nämlich einer Kampagne. Sagt er, glaubt man ihm das?
Also gestern nach einer Diskussion wurde abgefragt, wer ist am glaubwürdigsten auch beim Thema Parteienfinanzierung. Und tatsächlich, Sebastian Kurz hatte auch hier sehr gute Werte. Diese Polarisierung, nicht nur gegenüber anderen Parteien, sondern natürlich auch ein wenig gegenüber Medien, weil Sebastian Kurz jetzt ein Blatt aus Wien, ein links stehendes Blatt aus Wien, wo wahrscheinlich wenig ÖVP-Wählerinnen und Wähler das auch lesen werden. Oder wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, die Freiheitliche Partei mobilisiert sehr gerne gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich glaube, auch das hilft, um die Gruppe ein wenig zu einigen, zu sagen, jetzt erst recht, ja, das lassen wir uns nicht bieten und bitte geht zur Wahl. Das sind Techniken, die, wie Sie schon erwähnt haben, Rechtspopulisten schon seit langer Zeit machen, aber offensichtlich auch in andere Parteien ein wenig übergegangen sind.
Ich war gerade in Österreich und habe dort immer wieder vom heiligen Sebastian gehört, wenn es um Kurz ging. Das heißt, es wird schon auch gespottet über den etwas abwaschbaren Glanz des Ex-Kanzlers. Das haftet ihm nicht an?
Er hat vor 2 Jahren sehr große Hoffnungen geweckt, einfach auf diese Wechselstimmung im Land, diese Sehnsucht nach etwas Neuem sehr stark bedient. Und es war natürlich auch die Erwartungshaltung sehr hoch. Und tatsächlich, glaube ich, könnte er genau an dem scheitern. Einerseits, dass die Erwartungen auch von der Partei selbst sehr hoch waren, was das nächste Wahlergebnis jetzt betrifft, nämlich Richtung 40%, und danach schaut es nicht aus. Und die zweite Hoffnung, die eben war, eine neue Art der Regierung und auch der Koalition. Und hier gehen ihm tatsächlich ein wenig die Ideen aus, und nicht nur ihm, sondern auch allen anderen Politikbeobachtern im Lande, nämlich nachdem er gewonnen hat gegen die Koalition mit den Sozialdemokraten und jetzt aber auch die Regierung mit der FPÖ gescheitert ist, ergibt sich kein nächstes logisches Modell. Insofern ist er nach wie vor der Hoffnungsträger auf einen neuen Regierungsstil, aber hat natürlich hier schon einige Schrammen abbekommen und auch keine wirklich schlüssige Antwort darauf, mit wem er denn diesen Weg jetzt wirklich fortsetzen möchte.
Als Sebastian Kurz zum ersten Mal Kanzler werden wollte und dann auch wurde, war er für die anderen Europäer, also auch für uns hier in Deutschland, ein bisschen eine Wundertüte. Gegen Zuwanderung, aber für Europa, also gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, aber irgendwie doch für Seenotrettung. Wir wussten nicht so genau, was da drin steckt in diesem Paket, auf dem Sebastian Kurz draufsteht. Das wissen wir eigentlich immer noch nicht. Weiß man das in Österreich?
Nicht ganz. Sebastian Kurz hat ja, obwohl er eigentlich noch sehr jung ist, eine sehr lange politische Karriere hinter sich. Er war sehr früh Staatssekretär für Integration und hat damals eine andere Linie vertreten, als wir dann als Außenminister und vor allem auch dann als Bundeskanzler in dieser türkis-blauen Regierung vertreten hat. Das ist tatsächlich eine Frage, die man sich oft stellt. Was ist denn wirklich das Ziel, das Gesellschaftsbild von Sebastian Kurz? Er nennt alles von konservativ, liberal, christlich-jüdisch geprägt, also da lässt er auch selbst den Interpretationsspielraum eigentlich relativ offen. Und ich denke, es wird ganz stark seine Politik schon geprägt sein, auch vom nächsten Regierungspartner. Und was ihm aber wirklich wichtig ist, ist sein Ansehen im Ausland und selbstverständlich auch Stabilität der nächsten Regierung. Und das wäre ein Argument zumindest gegen eine Neuauflage der letzten Regierungskoalition.
Katrin Steiner-Hemmele, Professorin für Politikwissenschaft an der Fachhochschule Kärnten in Villach. Recht herzlichen Dank.
Graz leben nur Alte und Dumme, hat der Professor immer gesagt. In Graz ist nur der Stumpfsinn zu Hause. Ich verstehe nicht, dass es Leute gibt, die von Graz begeistert sind. Wo hätte ich in Graz hingehen sollen? Mir war Graz immer langweilig. In Graz muss niemand gewesen sein.
Aus Thomas Bernhards Städtebeschimpfungen, die Landeshauptstadt der Steiermark, Graz. Unterlegt natürlich mit Musik des Grazers, Robert Stolz in diesem Fall. Jetzt aber zu den schon mehrfach angesprochenen Enthüllungen über das Finanzgebaren der Österreichischen Volkspartei. Die ÖVP hat Großspenden gestückelt, um sie nicht melden zu müssen, und sie hat viel mehr für den letzten Wahlkampf ausgegeben, als das in Österreich erlaubt ist. Die Unterlagen, die das belegen, hat ein Unbekannter zwei Wiener Zeitungen zugespielt, die Wochenzeitschrift Der Falter hat sie dann veröffentlicht. Und seitdem steht in der Kritik, nein, nicht die ÖVP, nicht Sebastian Kurz, sondern der Falter. Aus Wien, Sirjan Govedarza.
Florian Klenk musste sich in den vergangenen Wochen immer wieder rechtfertigen. Dabei ist dem Chefredakteur des Falter ein journalistischer Scoop gelungen. Die Wiener Wochenzeitung bekam interne Dokumente aus der Buchhaltung der ÖVP von Sebastian Kurz zugespielt, von einer anonymen Quelle. Brisantes Material auf den letzten Wahlkampfmetern, denn die Daten zeichnen das Bild einer hochverschuldeten Partei, die Großspender und sehr hohe Wahlkampfkosten verschleiere und sich nicht immer an die Regeln halte. Kurz darauf meldete die ÖVP einen groß angelegten Hackerangriff auf die Partei. Dabei seien terabyteweise interne Daten abgezapft worden und man könne auch Manipulationen nicht ausschließen. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer.
Die, die das gestohlen haben, können nicht nur Daten stehlen, sondern sie können sie auch verändern, sie können sie löschen, sie können aber auch neue hinzufügen. All das ist jetzt offen.
Die Botschaft, auch der Falter könnte manipulierte Daten veröffentlicht haben. Eine Steilvorlage für den mächtigen Boulevard und konservative Zeitungen in Österreich. Der Inhalt der Vorwürfe gegen die ÖVP und Parteichef Sebastian Kurz spielte in der Berichterstattung, wenn überhaupt, eine Nebenrolle. Der Tenor stattdessen, der Falter führe einen Feldzug gegen die ÖVP, setze auf zweifelhafte Quellen und berichte parteiisch, also im Sinne des linken Parteispektrums. Falter-Chefredakteur Florian Klenk weist das entschieden zurück.
Wir würden alle Daten von Parteien veröffentlichen, wenn es im öffentlichen Interesse ist und wenn das Reden auf der politischen Bühne und das Handeln in der Hinterbühne nicht zusammenpassen.
Rubina Möhring ist Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich. Die Nähe einiger österreichischer Medien zur konservativen ÖVP ist für sie nichts Neues.
Die Medieneigentümer sind nicht ganz 100%, aber doch zu einem sehr großen Teil konservativ eingestellt und unterstützen die ÖVP. Und das merkt man natürlich. Und deshalb gibt es auch keine wirklich ausgewogene Berichterstattung.
Hier kommt eine Besonderheit des österreichischen Mediensystems ins Spiel. Hierzulande gibt die öffentliche Hand große Summen für Zeitungsinserate aus, also etwa Parteien, Ministerien oder Behörden. Florian Skrabal ist Chefredakteur der unabhängigen Rechercheplattform Dossier. Er und sein Team haben alarmierende Zahlen recherchiert. Alleine die Stadt Wien gibt pro Jahr rund 35 Millionen Euro für Zeitungsinserate aus. Deutlich mehr als München, Hamburg und Berlin zusammen.
Man kann sehr leicht hohe Summen von A nach B verschieben und dadurch wird der Medienmarkt verzerrt und dadurch wird der Medienmarkt beeinflusst. Das heißt, es wird nicht mehr so kritisch berichtet oder man bekommt quasi zunehmend Inserat noch ein Advertorial, das dann nicht gekennzeichnet ist. Und das sind die Usancen eigentlich der Branche, die mittlerweile nicht nur den Boulevard mehr betreffen, sondern immer mehr auch Qualitätsmedien.
Also gute Presse im Tausch gegen lukrative Inserate? Da ist etwas dran, sagt Rubina Möhring von Reporter ohne Grenzen. Sie spricht sogar von einer speziellen Art der Medienförderung, von der vor allem auflagenstarke Blätter profitieren.
Da wird inseriert und da wird hineingepulvert, weil das Leser bringt und dann möglicherweise auch Leserstimmen bringt. Und deshalb haben die eine ganz starke Position hier, diese Blätter, weil sie den Eindruck erwecken, als könnten sie im Sinne der Auftraggeber von den Inseraten die Leser beeinflussen.
Zurück zum Falter und dessen kritischer Berichterstattung über die ÖVP-Finanzen. Die Partei hat das Blatt inzwischen verklagt und verlangt unter anderem den Widerruf einiger Behauptungen. Der im Raum stehende Vorwurf, der Falter habe manipulierte Daten in seiner Berichterstattung verwendet, wird in der Klage an keiner Stelle erhoben.
An dieser Stelle wollten wir jetzt gerne mit Armin Thurnherr, dem Herausgeber eben dieses Falters, sprechen. Aber gerade ist uns die Leitung nach Wien zusammengebrochen. Wir versuchen das jetzt nochmal. Und bis wir da wieder hingekommen sind, nach Wien, zu Armin Thurnherr, nimmt uns Clemens Fehrenkotte nochmal mit zum Wahlkampf der SPÖ, die eigentlich ziemlich abgehängt ist, ins Burgenland.
Im Innenhof der Arbeiterkammer von Jennersdorf im südöstlichen Burgenland sitzen an diesem sonnigen Septembernachmittag schätzungsweise 100 Menschen an langen Biertischen zusammen. Freunde, Parteimitglieder der SPÖ, Gewerkschaftler, Familienangehörige. Dass sich die Sozialdemokraten bei diesen vorgezogenen Neuwahlen schwer tun, eine Partei, die bis zur Bildung der schwarz-blauen Koalition 2017 nahezu jahrzehntelang Regierungsverantwortung getragen hat, ist an den Umfrageergebnissen abzulesen. Vom Ibiza-Skandal hat die SPÖ in der Wählergunst nicht profitieren können. Etwa gleichauf mit der FPÖ liegen die Sozialdemokraten seit Wochen bei rund 20%. Woran liegt das? Christine Hager, die seit 20 Jahren stellvertretende Betriebsratschefin im Krankenhaus des benachbarten Güssing ist, räumt ganz offen ein.
Ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht. Es ist in den letzten Jahrzehnten so viel für die Menschen in Österreich passiert, dass es uns gut geht, dass wir sozial abgesichert sind, dass es den Menschen eigentlich, die sagen, ich habe sowieso alles, also schaue ich nur mehr auf Kleinigkeiten. Und die Kleinigkeit ist einfach, ich habe alles. Kleinigkeit ist, ich will nicht, dass so viele Asylanten hier sind, weil die nehmen mir was weg. Und wenn du sie fragst, was nehmen die dir weg, kann es keiner beantworten.
Christian Drobitz, der Spitzenkandidat der burgenländischen SPÖ für die Nationalratswahl, kennt viele Gesichter im Publikum. Seit über 20 Jahren ist der 51-jährige Jurist bei der Arbeiterkammer tätig, dem burgenländischen Landtag, in dem die Sozialdemokraten mit der FPÖ koalieren und die Regierung stellen, gehört Christian Drobitz seit 2015 an. Ausgestattet mit einem gut entwickelten politischen Wahrnehmungsvermögen, analysiert er die aktuelle Situation seiner Partei am Rande der Kundgebung so.
Ich denke mir, es hat eine Vorgeschichte gegeben, wo die SPÖ mit der ÖVP jahrelang eine Kompromisspolitik betrieben hat, die dazu geführt hat, dass genau diese Gruppen der Arbeiter und auch der Pensionisten, wenn es ums Einkommen gegangen ist, meiner Meinung nach immer wieder im Sinne der Kompromisspolitik immer wieder Schritt um Schritt verloren hat gegenüber den anderen. Und diese Gruppe der Arbeiter und der Pensionisten auch, die hat sich dann halt anderen Parteien zugewandt, aber jedenfalls nicht mehr der SPÖ.
Mit dem Kurs von Pamela Rendi-Wagner, der Parteichefin und Spitzenkandidatin der österreichischen Sozialdemokraten, ist die burgenländische SPÖ in einer zentralen Frage nicht einverstanden. Kategorisch eine mögliche Koalition mit der FPÖ auf Bundesebene auszuschließen, wie dies die Parteichefin tut, sei nicht der richtige Weg, gibt Christian Drobitz zu bedenken.
Ich habe das auch gelernt als Arbeitnehmervertreter, dass es wichtig ist, mal mit allen zu sprechen und im Endeffekt einmal dem Wähler seine Meinung und sein Portfolio zu bieten.
Einfach hat es die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht. Der habilitierten Medizinerin, die in die Politik erst im März 2017 als Gesundheitsministerin in die damalige rot-schwarze Bundesregierung unter dem SPÖ-Kanzler Christian Kern eingetreten ist, fehlt der langjährige sozialdemokratische Stallgeruch. Hier an der burgenländischen Parteibasis schlägt ihr indes Verständnis entgegen. Christine Hager, Vizebetriebsratschefin im Krankenhaus Güssing.
Innerhalb kürzester Zeit hat sie diese Partei übernehmen müssen und sie hat Druck von allen Seiten. Und jetzt dieses Schiff zu führen ist nicht einfach. Die größten Kritiker sind wir alle selbst, die Funktionäre, und sie hat sicher genug Leute in Wien, die sagen, auf keinen Fall mit der FPÖ.
Auf keinen Fall mit der SPÖ. Genug Kritiker hat sie. So, die vom Wundenlecken der SPÖ, deren Umfragewerte nicht so gut aussehen. Vielleicht fehlt ihr einfach die Enthüllung der Skandal oder so. Das haben ja die anderen. Jetzt tatsächlich zum Herausgeber der Wiener Wochenzeitung, der Falter, Armin Thurnherr. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Der Kollege Govidaritza hat uns vorhin schon ein wenig eingeführt in ein paar Besonderheiten der österreichischen Medienwelt. Fangen wir mal mit dem Anlass an. Ihre Zeitung enthüllt das anrüchige Finanzgebaren der stärksten Partei ÖVP und am Pranger steht am Schluss Ihre Zeitung, nicht die ÖVP. Wie kommt das?
Naja, das kommt daher, dass die ÖVP eine Kommunikationsmaschine geworden ist unter dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Und ich verstehe es sehr gut, die Täter-Opfer-Umkehr, was früher eine Spezialität von Jörg Haider war, einzusetzen. Und So kommt es dann, dass schließlich der Bote, der Überbringer der schlechten Nachricht, als der Schuldige dastehen soll. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es ist allerdings so, die ÖVP hat uns geklagt, aber sie hat uns auf eine Weise geklagt, dass nicht eine Frist gesetzt wurde, sondern dass das Urteil erst irgendwann mal nach der Wahl stattfinden, ergehen wird. Und dann ist es ja wirklich egal. Dann kann es ihr egal sein, denkt sie. Ne?
Ja. Jetzt behauptet die ÖVP, um dann nochmal auf den Inhalt zu kommen, einen Hackerangriff. Die Unterlagen, die Ihnen zugespielt wurden, könnten die aus einem illegalen Datenzugriff tatsächlich kommen oder stammen die von einem Whistleblower innerhalb der ÖVP?
Darüber will ich gar nicht spekulieren. Wir haben die Daten einfach überprüft und sie für richtig befunden. Und was mein Gefühl sagt, ist da eigentlich nicht wesentlich, sondern wesentlich ist, was die ÖVP dazu sagt. Gestern gab es eine Diskussion im Privatfernsehen, wo alle drei Privatsender zusammen die Spitzenkandidaten bei einer Elefantenrunde befragten. Und da wurde kurz eine einfache Frage gestellt und die lautete, Sie behaupten, die Daten wurden bei einem Hackerangriff gefälscht. Sind die Zahlen, die der Falter vorlegt, um zu beweisen, dass Sie bewusst 2017 die Wahlkampfkostengrenze um fast das Doppelte, also um mehr als 6 Millionen überschritten haben, sind die echt oder sind die falsch? Und auf diese Frage gab er keine Antwort.
Ja, okay. Aber es scheint ihm nicht zu schaden, dass er keine Antworten gibt, sondern er kann sich dann irgendwie dann doch als der Held, der Opfer einer Kampagne ist, nämlich ihrer Kampagne ist, darstellen.
Ja, im Gegenteil, er gilt sozusagen als guter Rhetoriker. Ich verstehe das nicht ganz. Warum? Aber er ist sozusagen ein Meister im Präsentieren von rhetorischen Versatzstücken. Und die Leute scheinen das umso mehr zu mögen, je öfter sie es hören. Ja, also ich denke, ich kann es schon nicht mehr hören und viele journalistische Kollegen auch. Vielleicht ist es eine Berufskrankheit. Und das Publikum schaut gar nicht so oft zu und denkt sich, naja, der bleibt wenigstens bei seiner Meinung.
Genau. Dann haben wir, Herr Turner, gehört, dass es ein besonderes österreichisches Finanzierungssystem für die Medien gibt. Das besteht einerseits aus staatlichen Zuschüssen, andererseits aus Anzeigenschaltung. Ist das eigentlich legal?
Ja, das ist legal. Wir haben hier ein System, das die Presseförderung, die eigentliche Presseförderung, so im Bereich von 15 Millionen jährlich liegt, etwas darunter, 14, teilt sich dann unter in Vertriebsförderung und Ausbildungsförderung und so weiter. Da kriegen alle Medien ein kleines bisschen, am meisten kriegen die Tageszeitungen, am meisten kriegen die Qualitätstageszeitungen. Und das ist auch in Ordnung so, das kann man nachvollziehen und das ist transparent. Aber dann gibt es eine Summe von nahezu 200 Millionen, die von Regierungsstellen, also Ministerien, von Ländern, Gemeinden und regierungsnahen Firmen oder Firmen im öffentlichen Besitz vergeben werden. Und das macht eben ein mehr als Zehnfaches diese 14 Millionen aus. Und die werden nach Gutdünken vergeben.
Und das Gutdünken hat Sie jetzt wahrscheinlich zurzeit ein bisschen ausgeschlossen, oder?
Das hat uns jetzt ausgeschlossen. Also wir bekamen im Jahr 2018 fast nichts mehr. Im Vergleich muss man aber sehen, dass zum Beispiel die Kronenzeitung, also das stärkste Boulevardblatt, fast 19 Millionen Euro an öffentlichen Inseraten bekam. Und die zwei Gratiszeitungen Heute und Österreich bekamen 11,5 Millionen beziehungsweise 12,5 Millionen Euro in einem Jahr. Ja? Also das sind alles drei Boulevardzeitungen, die eigentlich von einer Medienförderung, die den Zweck hätte, den Markt irgendwie auszugleichen oder gerechter zu gestalten, eigentlich ausgeschlossen sein müssten.
Armin Turner, der Herausgeber der Wiener Wochenzeitung Der Falter. Recht herzlichen Dank. Kurz weg und wieder da. Österreich vor der Wahl. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Thomas Bernhards Städtebeschimpfung. Diesmal nimmt er sich die Hauptstadt vor.
Wien ist eine fürchterliche Genievernichtungsmaschine, dachte ich auf dem Ohrensessel. Eine entsetzliche Talente-Zertrümmerungsanstalt. Wien ist mir verhasst. Ich laufe zweimal die Kärntner Straße und den Graben auf und ab und werfe dann noch einen Blick in den Kohlmarkt hinein. Das genügt, dass es mir den Magen umdreht. Seit 30 Jahren dasselbe Bild, dieselben Menschen, dieselben Stumpfsinnigkeiten, dieselben Infamien, Niederträchtigkeiten, Verlogenheiten. Wer nach Wien geht und in Wien bleibt und den Zeitpunkt übersieht, zu welchem er aus Wien wieder zu verschwinden hat, ist zum sinnlosen Opfer geworden für eine Stadt, die jedem Menschen alles wegnimmt und überhaupt nicht gibt. Die Stadt ist darauf angelegt, dass sie die ihr in die Falle gegangenen aussaugt und so lange aussaugt, bis sie tot umfallen.
Ausschnitt aus Thomas Bernhards Beschimpfung von Wien, unterlegt mit einer Bagatelle von Ludwig van Beethoven. Wie, der war gar kein Wiener, sondern stammt aus Bonn. Na und? Wer will das wissen? Noch einmal nimmt uns unsere Korrespondentin Andrea Bär jetzt mit in den Wahlkampf nach Niederösterreich, dieses Mal aber nicht zu einer Wahlkampfveranstaltung, sondern zu einer Grünen. Die können, wir haben es gehört, wieder in den Nationalrat einziehen, die Grünen, dem Dauerthema Klimawandel sei es gedankt. Wo findet man die Wähler der Grünen? Naja, auf einem Biohof, oder? Treffer.
So, bravo.
Maria Vogt lehnt die rechte FPÖ strikt ab. Für die Wolkersdorfer Umweltinitiative Die Grünen saß sie 20 Jahre lang im Gemeinderat. Vogt und ihr Mann Franz haben vor 30 Jahren auf Bio umgestellt. In Oberstdorf bei Wien bewirtschaften sie rund 20 Hektar. Der Ort hat rund 2000 Einwohner und liegt im Speckgürtel von Wien. Außer den Tieren haben sie Getreide, Gemüse, Streuobstwiesen, eine Käserei und Weingärten. Grüne Bäuerinnen und Bauern gäbe es im konservativen Österreich nicht viele, sagt Maria Vogt. Doch im Speckgürtel von Wien kämen die Menschen eher mit alternativen Ideen in Berührung.
Das Land ist eigentlich ausgedünnt und auch viele junge Frauen, für die ist es nicht so einfach, wenn sie das andere Leben quasi in der Stadt kennengelernt haben. Und viele gehen aus diesem Grund auch nicht mehr zurück, weil sie einfach sich nicht mehr unterordnen wollen in starre Systeme. Und die sind am Land leider immer noch sehr starre Systeme, oft auch noch patriarchale Strukturen, wo es selbstverständlich ist, wenn jemand kommt, dass er nur nach dem Mann fragt, irgendeine Geschäftsbeziehung oder eine politische Anfrage geht nur an die Männer. Also das ist noch nicht sehr, sage ich mal, emanzipiert.
Maria Vogt möchte kleine Betriebe erhalten und eine nachhaltige Landwirtschaft, die nicht auf reines Wachstum und billige Masse setzt, auch in der EU. Am 29. September wählt sie die Grünen. Diese sitzen in Österreich in allen 9 Landesparlamenten und regieren teilweise mit. Bei der letzten Nationalratswahl scheiterten die Grünen an der 4%-Hürde. Doch laut Umfragen wird die Wiederwahl ins Parlament nun gelingen. Die Klimawandeldebatte nützt der Partei im Wahlkampf, sagt Reinhard Stückler, Biobauer aus St. Margareten bei Wolfsberg im Kärntner Lavanttal.
Gott sei Dank, für mich war das schon vor 30 Jahren das Hauptthema. Schade ist um die Zeit, die wir in den 30 Jahren da schon verloren haben, weil man hätte sehr viel sanfter schon viel mehr in die richtige Richtung bewegen können. Jetzt ist man schon gezwungen, dass man die Sache ein bisschen forscher angeht, gell?
Der ruhig wirkende 46-Jährige ist Spitzenkandidat seines Wahlkreises und auf Platz 6 der Landesliste. Doch in Kärnten haben die Grünen traditionell wenig Erfolg und er rechnet nicht mit einem Mandat. Laut Umfragen gehen die meisten Sitze an die ÖVP von Sebastian Kurz.
Ich glaube, dass er ein Risiko ist.
Findet die grüne Biobauerin Maria Vogt aus Oberstdorf in Niederösterreich.
Also ich sehe keine positive Strategie und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die ÖVP so einen starken Schwank macht in Richtung Ökologie und Soziales. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Der Kärntner Biobauer Reinhard Stückler fände eine grüne Regierungsbeteiligung gut.
2002 hat es ja schon einmal Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen gegeben und ich habe mich da als Sympathisant dafür eingesetzt. Sie haben sich nicht geeinigt. Das war dann okay für mich. Man hat es probiert. So sehe ich das jetzt auch. Es muss halt ein inhaltlicher Unterschied zu merken sein, ob jetzt Grün in der Regierung ist oder nicht.
In einem Punkt könnten sie jetzt schon zusammenkommen. Die grünen Biobauern Maria Vogt und Reinhard Stückler wollen Schwarz-Blau verhindern. Genau wie die überzeugte ÖVP-Wählerin Ingrid Kraus vom Bäuerinnenladen in Dobersberg.
Es soll ja eine Politik sein, die was ohne Streiten, ohne heftige Worte, ohne Anfeindungen ist. So was würden wir uns wünschen.
Sowas würden Sie sich wünschen, ohne Anfeindungen, ohne Hass. Auch wenn die Biobauern in Österreich klagen, nur um das mal kurz einzuordnen, in Deutschland sind knapp 12% der landwirtschaftlichen Betriebe Biohöfe und die bewirtschaften nur knapp 9% der landwirtschaftlichen Fläche. In Österreich werden 25%, also ein Viertel der landwirtschaftlichen Flächen, ökologisch bewirtschaftet. Damit ist Österreich weltweit führend, also die klagen auf hohem Niveau. Dirk Stiermann, Kabarettist, Autor und Moderator zum Beispiel der Late-Night-Show des ORF. Willkommen Österreich heißt die. Willkommen, Herr Stiermann.
Guten Tag. Ich bin aber nicht Herr Stiermann.
Sondern?
Herr Schwimm. Severin Gröbner.
Ach, der Severin Gröbner, der ist ja ein österreichischer Kabarettist.
Ja.
Da habe ich einen falschen Zettel hier. Tut mir leid.
Ich glaube auch.
Ja. Gehen wir doch mal, aber wir machen doch einfach mal das, was jetzt ansteht nach dieser Sendung. Haben Sie sie gehört?
Ja,
ja, das ist doch schön. Gehen wir nochmal durch, was wir gehört haben. Der ehemalige österreichische Innenminister Kickl, den haben wir ganz kurz gehört und es wurde auch nur ganz kurz erwähnt, hat offenbar Kontakte zu den rechtsradikalen Identitären. Das haben AfD-Politiker in Deutschland auch, aber die sind nicht Innenminister.
Na ja, er macht es
noch
so viel besser. Ja, ich wollte sagen, erstens noch nicht, beziehungsweise in welchem Bundesland vielleicht noch nicht. Also gerade in Hessen weiß ich, dass ein Rechtsextremer ist im HR durchgekommen, dass da ein Rechtsextremer über einen AfD-Politiker Kontakt zu sensiblen Daten hat im Landtag. Aber nur das so viel zur Vollständigkeit. Aber natürlich ist es eigentlich fast schon ein Offenbarungseid eines Rechtsstaates, wenn der Kabinettschef des Innenministers regelmäßig Kontakte mit dem Chef der größten rechtsradikalen Organisation in Österreich hat. Und
das sind die Identitären?
Der Innenminister, wenn er dann darauf angesprochen wird, sagt nichts als die übliche Schmuddelkampagne. Also setzt sich damit. Inhaltlich hat er sichtlich kein Problem damit.
Aber die größte rechtsradikale Organisation in Österreich sind die Identitären? Oder
ja,
der stehen denen nah?
Wenn man den offiziellen Diskurs folgt und die FPÖ ausnimmt, ja.
Okay. Was heißt die FPÖ ausnimmt? Als rechtsradikal?
Ja. Also es gibt Menschen, die würden sagen, dass die FPÖ nicht unbedingt eine demokratische Partei ist.
Ja, okay. Also so meinen Sie es. Dann wäre die FPÖ die größte rechtsradikale
so
Bewegung.
Ich bin Sie sehen schon, der Österreicher spricht gern verklausuliert.
Ja, er spricht nicht nur, er schreibt auch verklausuliert. Ich bin gerade in Österreich gewesen und mal wieder an Mauthausen vorbeigekommen und habe mich daran erinnert, wie ich da zum ersten Mal war. Da steht vor dem ehemaligen KZ, da stehen viele Schilder, aber auf einem dieser Schilder steht, dass sich hier das deutsche KZ Mauthausen befand. Sagt uns das was?
Das ist die große Kunst des österreichischen Abputzens, also des Sich-Abputzens. Das heißt, man war dabei, aber am Schluss war man gar nicht einmal anwesend. Also es gibt ja den hochberühmten Spruch, die Kunst der Österreicher ist, aus Adolf Hitler einen Deutschen und aus Beethoven einen Österreicher zu machen.
Ja.
Das ist leider wahr. Vor kurzem, erst also im April, hat erst ein FPÖ-Politiker gesagt, für ihn wäre Hitler ein Deutscher. Natürlich war Österreich damals besetzt von den Nazis und seiner Selbstständigkeit beraubt. Andererseits, wenn man weiß, wer aller in der Nazi im Dritten Reich Karriere gemacht hat, der eigentlich aus Österreich gekommen ist, zumindest der Chef von der ganzen Nazi-Partei, dann ist das schon ein bisschen erschreckend. Aber wie gesagt, wir sind halt gerne irgendwo nicht dabei,
obwohl wir
dann dabei waren.
Aber Sie haben ja auch von der damaligen Besatzungsmacht nach dem Krieg, von der Sowjetunion bescheinigt bekommen, also Österreich hat das bescheinigt bekommen, dass es überfallen worden ist von den Nazis.
Ja, was natürlich auch wieder nicht ganz richtig ist, weil natürlich war Österreich 1938 kein Hort der Freiheit und eine glühende Republik, sondern ein autoritär faschistischer Ständestaat. Also da haben die sind die kleinen Faschisten von den großen Faschisten übernommen worden, kurz gesagt. Das sollte man im ÖVP-Parlamentsclub allerdings so laut nicht sagen, weil da gibt es andere Meinungen dazu.
Und dann wird man verhauen oder was?
Nein, da wird man halt dann nicht mehr eingeladen.
Okay, aber meinen Sie, dass das Verhältnis der Österreicher, wir haben gerade gehört, stabile 20%. Gut, wir bewegen uns in Deutschland mit der AfD auch in diese Richtung, zumindest in einigen Bundesländern. Das Verhältnis der Österreicher zur FPÖ, die sich auch in der Regierung noch als rechte Partei outet, hat damit zu tun, dass die Vergangenheit mäßig bis gar nicht aufbereitet worden ist?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also erstens, die rechte Partei, ich höre das immer, dass die Rechten, dass jetzt die AfD die rechte Partei ist. Wie ich groß geworden bin, war die ÖVP und die CDU waren das rechte Parteien. Das waren einfach konservative Parteien. Und das waren rechte Parteien. Jetzt haben wir plötzlich rechte Parteien, die eigentlich früher rechtsextreme Parteien gewesen wären sind. Nur so viel dazu.
Das hat sich verschoben.
Und es gibt, glaube ich, einen Zug zum Autoritären im Österreichischen. Aber wenn man sich die Nachbarländer anschaut, die früher mal bei der Donaumonarchie waren, also Ungarn, Teile von Polen waren in der Monarchie, Slowakei, Tschechien, die haben alle zurzeit einen Hang ins Autoritäre. Und also ich glaube, die Wurzeln liegen noch tiefer als nur im Zweiten Weltkrieg und im Faschismus, sondern schon in der Geisteshaltung, auf dem der Faschismus schon aufbaut.
Also Sie würden das in der Geschichte weiter zurückverlagern,
ja,
also in die
K&K-Zeit. Die Leute vermissen einen Kaiser oder einen Führer oder wer auch immer, der Recht hat, und dann müssen sie nicht mehr drüber nachdenken. Darum geht es beim Rechtspopulismus, Verantwortung abgeben.
Und wo würden Sie jetzt den heiligen Sebastian, wie ich mehrfach in Österreich jetzt gehört habe, einsortieren?
Der heilige Sebastian ist sowas wie für wem der Hofer und der Norbert Hofer und der Herbert Kickl zu brutal sind, und der geht halt zum heiligen Sebastian, weil der ist so lieb und schaut obendrein aus wie ein junger K&K-Leutnant, nur den Schnurrbart muss er sich noch wachsen lassen, dann ist perfekt.
Also Sie meinen, auch das erinnert an diese, also ich habe vorhin diese, der ist ja irgendwie so sauber immer, ne? Der ist so ein bisschen abwaschbar. Ist das das?
Ja, ja.
Ja,
ja, das ist der Fäscherleutnant. Das ist wirklich, wie man in Wien sagt, der Fäscherleutnant. Schauen Sie sich diverse Heimatfilme aus den 50er Jahren an, da kommen lauter Sebastian Kurz vor.
Und das funktioniert? Also ich meine, heute noch? Einfach so?
Ja,
auch in Wien?
Ja, ich frage mich nicht, warum, aber anscheinend, ja, leider. Also, weil eigentlich ist es natürlich völlig verrückt, wenn man, was Sie ja vorhin in der Sendung sehr schön dargelegt haben, wenn da jemand mit seiner Partei zusammen sehenden Auges und geplantermaßen Schulden macht, die mehr Geld ausgibt, als er eigentlich hat, und sich dann dadurch von Großspendern abhängig macht, und zwar wirklich abhängig, die natürlich dann was haben wollen, und dann sagt, ich bin gehackt worden. Also statt dass man darüber redet, dass er eigentlich mit beiden Beinen in der Kreide steht. Ne? Also, aber er ist halt so fesch.
Der Leutnant hat da auch im früheren Roman immer gerne Spielschulden, oder?
Ja, genau.
So ist das, oder? Das passt zusammen.
Ja, natürlich. Das ist ein bisschen so Leutnant Gustl, falls Sie den kennen.
Nee, den kenne ich jetzt gerade nicht.
Jetzt fällt mir das nicht ein. Das ist im Radio stottern, das ist immer schön. Leutnant Gustl, schauen Sie es einfach nach. Mir fällt er jetzt gerade nicht ein.
Großer
österreichischer Schriftsteller. Der auch die Traumnovelle geschrieben hat. Fällt mir jetzt einfach nicht ein. Will mir jetzt nicht einfallen.
Und was ist mit dem Leutnant Gustl?
Der Leutnant Gustl, das ist jemand, der auch Spielschulden hat, und da wird die Innenansicht eines österreichischen K&K-Offiziers dargelegt, der dann glaubt, er müsse sich umbringen, weil er seine Ehre verloren hat gegenüber einem Bäckermeister in der Oper, und alle haben es gesehen, und dann hört er Gott sei Dank, dass der Bäckermeister in der Nacht einen Herzinfarkt gekriegt hat, und deshalb muss er sich gar nicht mehr umbringen und er kann weitermachen wie bisher.
Naja, es ist nicht ganz so tragisch, wie manche andere Versehen ausgehen in den Romanen. Aber Das zeigt zumindest, wo wir sind, wo wir stehen in Österreich. Severin Gröbner, der österreichische Kabarettist, recht herzlichen Dank. Und der Name, den wir beide eben gesucht haben, eigentlich unverzeihlich, ist natürlich Arthur Schnitzler. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns nachhören, wie immer in der ARD Audiothek oder bei hr2kultur.de. In der ARD Audiothek sind wir der Tag, und zwar das Original, das von hr2. Tschüss, bis morgen.